Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Stefan Gosepart ist heute bei uns. Er ist Philosoph und Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ihre Forschungsschwerpunkte, Herr Gosepart, dazu gehören Gerechtigkeit, Gleichheit, Demokratie. Aber ich will Ihnen eine andere erste Frage stellen, auch eine essentielle Frage. Karneval, ja oder nein?
Ja, damit bin ich groß geworden. Also insofern ist mir das ganz vertraut. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden und das war schon noch rheinisches Einzugsgebiet. Insofern hat das meine Jugend stark geprägt.
Ihre Jugend und heute?
Ja, ich habe mich inzwischen so in Berlin eingeheimatet, dass mir das inzwischen fremder geworden ist.
Ja, das ist ja eine andere Gangart, was Karneval angeht.
Ja, hier fällt das ja tatsächlich vollständig aus.
Bei uns ist Stefan Gosepart, er ist Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Herr Gosepart, wir hatten in dieser Woche erneut Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz, gestern um genauer zu sein, und diesmal mit Unterstützung der Bundeskanzlerin. Die hatte vor einer Woche ja gesagt, sie findet das gut, dass das passiert, und gestern dann weitere Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler vom Bundespräsidenten. Hören Sie mal rein.
Greta Thunberg hat gezeigt, dass auch der Einzelne etwas tun kann. Und ihr seid wahrscheinlich alle ein bisschen angesteckt durch dieses Engagement, sodass wir uns eigentlich nur herzlich bedanken können, euch ermutigen, das weiter zu tun, innerhalb der Schule natürlich, als Thema im Schulunterricht und natürlich auch außerhalb der Schulzeit.
Innerhalb der Schule, außerhalb der Schulzeit. Das klingt nicht so, als ob er dafür wäre, dass es diese Schulstreiks auch tatsächlich geben kann. Eine Schülerin danach hat gesagt, also diese Rede vor uns, das hat uns eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Wir hätten lieber miteinander diskutiert. Ist das ein Problem, was man da sieht in diesem Austausch, dass eher die Politik versucht zu reden, aber nicht zu diskutieren?
Nein, ich glaube, in der Sache sind sich doch inzwischen fast alle einig, dass Klimaschutz notwendig ist. Und das Interessante ist doch, dass diese Schülerdemonstrationen symbolisch sozusagen einer Generation, die gegebenenfalls davon noch betroffen sein wird, wenn wir jetzt nicht rechtzeitig handeln, während mir selber, sagen wir mal, das in gewisser Weise persönlich egal sein könnte, weil ich vielleicht von den Folgen gar nicht mehr betroffen bin, aber natürlich schulde ich den nächsten Generationen hier Klimagerechtigkeit, und die erinnern uns daran. Und jetzt die In gewisser Weise ist das Interessante daran, dass die Politiker doch alle zuzustimmen scheinen.
Ja.
Aber das Phänomen ist, dass trotzdem nichts passiert. Ja? Und das kann man sich, glaube ich, so erklären. Zunächst mal ist es eine individuelle Verantwortung, aber dann ist sofort klar, alleine kann ich das Klima nicht ändern, also müssen wir alle zusammen was tun. Zusammen kriegen wir uns aber politisch offenbar nur auf einem sehr niedrigen Level zusammengeschnallt. Der reicht nicht. Und jetzt ist die interessante Frage, und diese Demonstrationen machen das wieder deutlich, ist der Einzelne nicht doch stärker gefordert? Oder sind nicht wenigstens einzelne Länder stärker gefordert? Mhm. Und politisch könnte das in Deutschland natürlich heißen, muss die Bundesrepublik Deutschland nicht tatsächlich mehr tun, als den Pariser Klimagipfel zu folgen? Also muss sie nicht eine Vorreiterrolle machen? Und dann wird man sofort prüfen können, ob das Politikerwort ernst gemeint ist, nämlich, dass sie was tun wollen.
Den Begriff des Individuums, den Sie da aufgreifen, das ist interessant. Kann denn sozusagen ich als einzelnes Individuum dann tatsächlich etwas erreichen? Muss ich stärker mich positionieren?
Ja, das ist aber natürlich doch jetzt gerade die interessante Frage. Also zunächst mal ist so, dass man sagen würde, wenn Sie jetzt einen Flug weniger nach Thailand machen, dann wird das jetzt auch im Ganzen nichts groß ändern. Andererseits ist, wenn jeder so denkt, dann wird es natürlich immer noch schlimmer. Und jetzt würde man sagen, ich glaube, das effektivste Mittel, darüber sind sich alle einig, wäre natürlich, wenn wir politische Lösungen hätten, die es insbesondere über den Kostenfaktor, also Preissteigerung von CO2-Emissionen und natürlich von bestimmten Verboten regeln würde, also politische Lösungen. Aber die politischen Lösungen kriegen wir ja weltweit jetzt nicht hin. Jetzt könnte man in Deutschland stärkere energiepolitische Auflagen machen, aber dann wird es natürlich sofort heißen, warum soll Deutschland das machen, wenn China oder die USA das nicht machen? Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, die interessante Frage. Also ja, wir als Individuen sollten nicht so viel CO2-Emissionen machen, aber auch da wird sofort der Punkt kommen zu sagen, ja, warum soll ich auf meinen Flug nach Thailand verzichten, wenn der Nachbar dafür doppelt so viel fliegt oder den großen SUV fährt?
Ja. Ja.
Und ich glaube, das Verständnis wird man nur erreichen, wenn die politische, und deshalb ist, glaube ich, die Schülerdemonstration so toll, wenn das Individuum sich politisch verpflichtet fühlt, eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Und dafür wird ja jetzt eigentlich von den Schülerinnen Greta Thunberg und anderen eben auch demonstriert, dass die Politik mehr macht, und das heißt eben auch zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland.
Sie haben natürlich jetzt die Individuen als einzelne Menschen angesprochen,
ja.
Wir haben auch über Staaten schon gesprochen,
ja.
Individuelle Staaten, da haben Sie China gerade genannt, da könnte man natürlich auch sagen, gut, wir als Individuen individueller Staat Deutschland, wir tun was, was nützt es im Endeffekt, wenn dann zum Beispiel China, um ein Beispiel zu nennen, Indien, die USA, wenn die nichts ändern?
Ja. Aber das ist natürlich genau die Falle, in der wir jetzt sitzen. Ja, wir haben ein kollektives Handlungsproblem. Die Einzelinteressen schreien dagegen zu sprechen, eine gemeinsame Lösung zu machen, obwohl eigentlich allen klar sein sollte und in gewisser Weise auch ist, bis auf kleine prominente Ausnahmen, Trump zum Beispiel, dass wir nur gemeinsam die richtige Lösung kriegen, weil wir uns ansonsten allen kollektiv selbst schädigen. Das ist doch das Irrationale an der Situation. Wir wissen alle, dass uns das auf die Füße fällt. Ja? Und in dem Sinne
aber
ist
wir
doch,
sehen es nicht.
Nein, wir spüren es eben zum Teil noch nicht, obwohl die ersten Ausläufer sind ja schon zu spüren. Aber ich meine, wir sehen es an den Nordpol und so weiter. Also es ist ja schon sichtbar. Ja? Und trotzdem passiert nicht genug, weil die Einzelinteressen dagegen stehen. Und jetzt ist aber so, man muss jetzt eben versuchen, das Kollektiv, die Weltgemeinschaft trotzdem zusammenzukriegen. Das kriegt man aber natürlich nur durch symbolische Handlungen einzelner oder auch einzelner Staaten. Also hier meine ich sowohl individuelle Menschen als auch Staaten, die vorreiten. Das wird nicht so gehen, dass man sich in den Sessel setzt und alle sagt, ja, wir müssten eigentlich und dann passiert gar nichts, sondern indem einzelne Leute tatsächlich was tun, so dass Druck auf die anderen erzeugt wird, da sich dran zu beteiligen. Und das, glaube ich, wird für die Staaten Gemeinschaft auch gelten. Auch hier gibt es Vorbildfunktionen.
Und dafür ist es okay, die Schule zu schwänzen. Es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland.
So ist es. Ich meine, ein Streik muss wenn es ein echter Streik sein soll, muss ein Streik wehtun. Es muss eine bestimmte Regelverletzung sein. Das kann man dann auf eine bestimmte Weise wieder auffangen. Deshalb, glaube ich, eiern bei der Schulpflicht alle rum, ich jetzt auch. Ja. Das ist aber natürlich der springende Punkt, wird einfach sein, dass diese symbolische Wirkung, die diese Demonstration zum Beispiel interessanterweise jetzt dann wirklich entfaltet hat, und das liegt, glaube ich, ein Stück weit an dem Regelbruch. Dadurch wird das überhaupt wahrgenommen. Wenn das Sonntagnachmittag wäre, dann wird wahrscheinlich keiner hingucken. Und insofern ist es zunächst erstmal, glaube ich, wegen des guten Zweckes gerechtfertigt. Auf Dauer muss man sich natürlich andere Formen überlegen, weil es natürlich in politische Handlungen münden muss. Es soll nicht eine Dauerdemonstration, sondern ein Ergebnis geben, das aufgrund des Streiks passiert.
Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die will Väter von Trennungskindern rechtlich besser stellen. Das sagt sie heute in der neuen Osnabrücker Zeitung. Sie sagt, es gehe nicht an, dass der Vater weiterhin den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und sogar ein eigenes Zimmer bei ihm hat. Da müsse das Recht der gesellschaftlichen Realität angepasst werden. Bei uns ist Stefan Gosepat, er ist Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Herr Gosepat, ich fand es vor allem interessant heute, dass es direkt nach dem Weltfrauentag kommt, wo es so viel um Gleichberechtigung geht, wo so viel getan werden muss für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Können Sie sich vorstellen, warum dieser Vorstoß gerade heute kommt?
Nee, das weiß ich jetzt nicht, finde ich aber auch interessant. Aber ich finde es in einer Hinsicht abstrakt gesehen gut, weil man eben sagen soll, es geht um die Gleichberechtigung hier in diesem Fall der Geschlechter und eben nicht nur der Geschlechter. Das sollte man bei der Gelegenheit natürlich auch nochmal sagen. Und da musste natürlich jedes Mal ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt werden. Im Prinzip, das fordert ja auch schon das Grundgesetz, sollten wir alle gleichberechtigt sein, sind es de facto natürlich nicht. Und jetzt muss im Einzelnen immer nachjustiert werden. Und das ist dann zum Teil schwierig und das zeigen ja bestimmt das Paritätsgesetz oder andere Sachen zeigen das ja auch, ob man dann eben mit Quoten oder mit Festlegung oder hier in diesem Fall bei Scheidungsregelungen sind das ja wahrscheinlich Gesetze, die immer eine gewisse Starrheit haben, die aber natürlich sozusagen im individuellen Fall eigentlich angepasst werden sollte. Und dadurch ergibt sich das Problem.
Warum dieser Vorstoß, das fragen sich heute auch im Netz schon viele Frauen vor allem. Theresa Bücker, das ist die Chefredakteurin eines Online-Magazins, die schreibt so viel, ich fasse es nicht, in Deutschland wird immer seltener Unterhalt eingetrieben. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist enorm. Also da ist ja schon irgendwie die Fallhöhe richtig groß.
Ja, also das, wie gesagt, weiß ich auch nicht, warum Frau Giffey das jetzt an der Stelle gesagt hat. Was natürlich ein Problem jetzt dabei ist, was ich das Gute daran finde, nochmal anders formuliert, ist so, es geht nicht nur um die politische Gleichberechtigung, wie jetzt eben die politischen Forderungen häufig haben, Gleichberechtigung im Parlament, sondern es geht natürlich um die soziale Gleichberechtigung. Und da ist natürlich die Frage sozusagen des Familienrechts ein ganz entscheidendes, ja, weil eben Großteil der Ehen heutzutage geschieht geschieden oder getrennt werden. Und da natürlich auch immer Dritte betroffen sind, Kinder, die darunter sehr leiden. Und deshalb muss das geregelt werden. Aber eine andere weitere soziale Forderung wäre natürlich auch der wirtschaftlichen Macht. Darauf weist jetzt die Redakteurin hin, nämlich zu sagen, dass bestimmte Gruppen gesellschaftlich viel mächtiger sind, weil sie in der Regel mehr und höheres Einkommen haben. Ja. Männer nämlich zum Beispiel. Ja. Und dass das zum Beispiel auch eine große Ungerechtigkeit der Geschlechter in unserem Lande ist, dass Frauen nach wie vor viel weniger verdienen und dadurch natürlich auch ein höheres Armutsrisiko haben und auch weniger politische Macht.
Es sind ja meistens die Mütter, die vor einer Trennung tatsächlich weniger arbeiten. Ja. Da gibt es viele Gründe, warum das so ist. Und trotzdem muss man natürlich irgendwie schauen, dass man dann von dem großen Problem auch den Einzelfall nicht vergisst, weil, wie wir jetzt sozusagen gerade schon besprochen haben, 50% zahlen zu wenig Unterhalt. Das heißt aber auch, also es gibt auch einige, die genügend Unterhalt zahlen, die sich versuchen, an die Regeln zu halten, die versuchen, im gleichen Maße für ihr Kind da zu sein. Und auch die müssen ja irgendwie berücksichtigt werden.
Ja, aber hier wird natürlich jetzt auf ein Problem hingewiesen, dass sich ganz viele Männer offenbar nicht an die gesetzlichen bzw. richterlichen Forderungen halten.
Und das ist ein
Problem.
So.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und das Problem scheint zu sein, dass der Rechtsstaat hier das Recht nicht durchsetzt und sich dadurch natürlich auch eine Ungerechtigkeit und ein Gefühl der Ungerechtigkeit in der Bevölkerung breit macht, dass viele Leute hier mit einem bestimmten Gesetzesbruch davonkommen. Also Männer, die irgendwie den Unterhalt nicht zahlen.
Die Frage ist ja dann auch, das ist ja eine Ihrer großen Fragen, auch Gerechtigkeit im Großen wie im Kleinen. Wenn man im Kleinen Gerechtigkeit herstellt, hilft das im Großen Gerechtigkeit zu schaffen? Also wenn ich im Einzelfall in einer Familie, die getrennt ist, wenn ich da für Gerechtigkeit sorgen kann, hat das Auswirkungen auf die große und ganze Gerechtigkeit?
Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine These, wie wir sie gerade beim Klimawandel auch schon haben. Die Einzelhandlung und das symbolische einzelne Handeln hat eine ganz große Auswirkung auf das Gesamte. Aber jetzt nicht, weil die immer unbedingt zusammenhängen. Also es kann im Kleinen ungerecht sein und im Großen gerecht und umgekehrt. Sondern wenn ich was im Großen bewegen will, dann muss ich versuchen, deutlich zu machen, warum ein individuelles, korrektes Verhalten förderlich ist. Und in dem Sinne hängen die Sachen symbolisch, politisch zusammen.
Stefan Gosepart ist heute bei uns. Er ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Herr Gosepart, in dieser Woche wurde über Indianerkostüme diskutiert, denn zwei Kitas in Hamburg, die haben Eltern darauf hingewiesen, dass Indianer und auch Scheichkostüme auf der Karnevalsfeier unerwünscht sind. Und warum natürlich? Weil Indianer, so wie auch der Scheich natürlich, da kommen sofort automatisch Vorurteile mit. Und Indianer, was man im Englischen ja Native Americans nennt, die Ureinwohner, jahrhundertelang benachteiligt worden sind, verfolgt worden sind, ermordet worden sind. Wie politisch sind Karnevalskostüme?
Das Interessante ist doch zunächst einmal, dass wir feststellen, dass die Identitätspolitik und diese kulturellen Werte jetzt inzwischen in der Politik eine große Rolle spielen. Also früher ist klassische Politik um Verteilungsfragen gegangen und jetzt gibt es eine andere große Konfrontationslinie und das hat sehr stark mit Identitätspolitik zu tun. Die kommt mit der üblichen Verzögerung über den Atlantik auch hier an. Und diese Diskussion ist in den USA ja schon seit längerem geführt worden, auch mit viel strikteren Auflagen. Insofern überrascht mich das nicht, dass es jetzt hier ankommt. Indianer in Anführungszeichen ist ja nun auch auf der anderen Seite wiederum ganz witzigerweise ein deutsches Kinderspiel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in den USA zum Beispiel so stark
Indianer spielen,
ja. Ja, genau, Indianer spielen. Also bin ich auch noch groß geworden. Und das Interessante ist, dass das jetzt auf einmal nicht mehr politisch korrekt ist. Und natürlich wegen Cultural Appropriation, also weil man bestimmte Stereotype leichtfertig bedient. Und dann noch vor allem besonders wichtig ist, dass in den Kostümen, also insbesondere im Federschmuck, quasi sakrale Gegenstände, die für die Heiligkeitsstatus haben, hier einfach wie Spielzeug verwendet werden. Und das ist, glaube ich, das Problematische daran. Das soll man nicht tun und das finde ich eigentlich richtig. Man soll eben insbesondere bei Minderheiten, deren kulturellen Güter nicht einfach leichtfertig, stereotypisierend auch irgendwie marginalisieren. Das ist für die wichtig. Die interessante Frage finde ich jetzt zum Beispiel, wenn man dasselbe mit einem Bischofsstab oder einer Mitra oder einem Kreuz im Rheinland beim Karneval machen würde, also die katholische Mehrheitskultur im Rheinland zum Beispiel auf diese Weise benutzen würde, wie da die katholische Kirche dann eigentlich reagieren würde.
Ich habe mal auf dem Karneval in Köln jemanden gesehen, der hat sich als Franzose verkleidet und der hatte einfach ein Baguette unter dem Arm und so eine typische in Anführungsstrichen französische Mütze. Ja. Wie ist es damit? Das ist ja auch ein Stereotyp.
Ja, genau. Die Frage ist eben, also wann ist ein Stereotyp ein Problem? Also wenn man eine Karikatur macht und den deutschen Michel und die französische Marianne und so weiter, ja, dann sind das, ist das natürlich, das Stereotyp wird benutzt, um deutlich zu machen, die Figur soll Frankreich oder Deutschland karikieren. Und das ist ja eigentlich auch ganz normal. Und ich finde eben auch im Karneval wird häufig damit gespielt. Ich glaube, das Spielerische ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn die Sache irgendwie in gewisser Weise entweder unbedacht oder pejorativ, also herablassend benutzt wird, um eine bestimmte Kultur, um einen bestimmten Phänomen lächerlich zu machen. Und das natürlich meistens aus der Position der Herrschaft, wo man der Stärkere, der Mächtigere ist und dann sich auf Minderheiten stützt. Also zum Beispiel total problematisch in Deutschland sind die, in Anführungszeichen, die sogenannten Zigeuner, Gypsies, ja, die Roma, wie das heißt, wo man natürlich auf eine bestimmte Minderheit rekurriert. Und das Problematische daran ist, diese Bevölkerungsgruppe ist immer in Deutschland unterdrückt worden, verfolgt worden, in den Nazis in KZ gesteckt worden. Und da geht das natürlich auf gar keinen Fall. Also genauso wäre das natürlich, wenn wir in Deutschland inzwischen Judenkarikaturen verwenden würden. Das geht natürlich auf gar keinen Fall, unsere Geschichte auch gegeben. Also insofern ist es, glaube ich, auch kontextsensitiv, wie die einzelnen, also wie die Machtverhältnisse in den einzelnen Ländern und Kulturen sind und wie, welche Geschichte dieser Umgang mit dieser Kultur hat.
Das ist die eine Karnevalsdiskussion aus dieser Woche. Es gab ja noch eine andere um Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende. Die hat in der letzten Woche ja einen Witz gemacht auf Kosten von Intersexuellen. Mhm. Und sie hat sich in dieser Woche beim politischen Aschermittwoch gerechtfertigt. Das hören wir uns mal an.
An all diejenigen, die jetzt die ganze Fastnacht damit verbracht haben, sich darüber zu beklagen, anstatt sie zu feiern, all denjenigen sei gesagt, vielleicht hättet ihr euch besser mal die gesamte Veranstaltung angeschaut, hättet euch angeschaut, wofür ich angeklagt war, nämlich der Entmannung der CDU, hättet meiner Erwiderung gehört, um zu verstehen, dass es nicht um ein drittes Geschlecht, sondern um die Frage von Emanzen, von Machos, vom Verhältnis von Mann und Frau geht. Manchmal muss man einfach auch genau hinschauen, bevor man sich über irgendetwas künstlich aufregt.
Das ist die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am politischen Aschermittwoch. Und nun, ob sie nun recht hat oder nicht, ob ihre Verteidigung nun angemessen ist oder nicht, Herr Gosepat, habe ich mir gedacht, wo stehen wir eigentlich in der Empörungskultur in unserem Land, die Sie ja auch anspricht?
Das ist ja, glaube ich, ein Problem, das wir mit dieser Identitätspolitik stärker bekommen haben. Bei den früheren Klassenkämpfen in alter Zeit sozusagen wurden Interessenpolitik gemacht. Die Klassen haben für ihre, oder die Gruppen oder Schichten haben für ihre Interessen gekämpft. Jetzt geht es ganz häufig darum, dass stellvertretend zum Schutze anderer eine Empörungskultur entsteht. Ja. Es sind ja häufig gar nicht die Betroffenen selber, obwohl die auch, aber es ist meistens so eine bestimmte Mehrheitskultur, die sich politisch korrekt glaubt und dann sozusagen darüber empört, dass sich andere daran nicht halten. Das selber ist im übertriebenen Maße auch wieder ein Problem, ja, weil dieses Political Correctness, das wurde ja auch immer wieder kritisiert, irgendwie schon so eine gewisse Steifheit und Correctness hat, also an die man sich halten muss.
Auf der anderen Seite hat man natürlich die Minderheiten und ob wir jetzt über Roma sprechen oder
klar,
Intersexuelle.
Habe ich ja gerade inhaltlich auch gesagt, man darf es trotzdem nicht und natürlich muss man auch sagen dürfen, dass man das nicht darf. Ja. Aber es gibt natürlich immer wieder so einen Umschlag, dass man so denkt, das ist so, sind so Tugendwächter, die sozusagen auf den Sprachgebrauch insbesondere sehr achten, wobei es doch vielleicht viel eher darauf ankäme, dass die Taten zählen und dass bestimmte Sachen gemacht werden. Also das heißt jetzt zum Beispiel bei den Intersexuellen, dass natürlich tatsächlich eine Politik gemacht wird, die diesen Spielraum neu eröffnet und denen bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Dass man sich natürlich auch verbal darüber nicht lustig macht, finde ich, versteht sich von selbst. Insofern finde ich das ehrlich gesagt auch einen schlechten Scherz von AKK. Aber auch wenn der Gesamtkontext vielleicht ein anderer gewesen ist, war das ganz unnötig. Aber die Frage, die ich trotzdem verstehen kann, ist eben sozusagen, muss man jetzt immer jede Wortäußerung, nun ist es natürlich irgendwie die Parteivorsitzende der CDU und nicht irgendwer, aber muss man das immer alles so genau auf die Goldwaage legen, dass es da eine Gegenbewegung gibt? Und das sehen wir ja ganz häufig politisch. Deshalb sage ich das nämlich, wenn man die Worte so auf die Goldwaage legt, dann streitet man sich nach einer Weile nur noch um die Worte der Identitätspolitik und dann kriegen die Bevölkerung zu Recht den Eindruck, es geht nicht mehr um wahre Politik und nicht mehr um wirklich um Taten, um Gesetze, die die Verhältnisse ändern, sondern es geht um die korrekte Ausdrucksweise. Und die korrekte Ausdrucksweise ist nicht das Entscheidende, sondern das Umsetzen in richtige Politik.
Herr Gosepart, haben Sie den Brief von Emmanuel Macron diese Woche gelesen? Der war ja auch an Sie adressiert.
An uns alle in Europa. Ja, habe ich gemacht. Ist natürlich nach wie vor ein visionäres Projekt. Und was einem zunächst mal als Pro-Europäer gefällt, ist, dass da noch einer eine Vision für Europa hat und noch was von Europa will und uns alle ins Gewissen redet, sich noch mal für Europa einzusetzen. Insbesondere in diesen defätistischen Zeiten, wo alle so den Eindruck haben, das Projekt Europa geht den Bach runter. Mhm. Und das finde ich beeindruckend. Andererseits hat man natürlich den Verdacht, der Mann selber ist zu Hause politisch in der Bredouille. Und das ist jetzt der Versuch, über außenpolitische Vorschläge Profil zu gewinnen. Und das scheint ja auch ein Stück weit zu gelingen. Ja. Aber es ist natürlich auch ein taktischer Move. Und aber vor allem das Hauptproblem dabei finde ich, um diese Vision umzusetzen, so sehr ich da inhaltlich zum großen Teil dafür bin, braucht er die Zustimmung der anderen europäischen Partner. Und darum hat er sich bis jetzt überhaupt noch nicht richtig bemüht. Der Brief alleine wird das nicht bewirken, obwohl das natürlich als für eine Wahlkampfpropaganda völlig berechtigt ist, ja. Alle anderen machen das auch. Aber es wäre viel wichtiger, dass er das Gewicht, das er selber hat und das Frankreich hat, auch dafür einsetzen würde, Bündnispartner zu finden. Da ist natürlich jetzt wieder die Frage, warum die deutsche Bundesregierung nicht mitmacht. Aber Frank-Walter Steinmeier hat ja immerhin an dieser Rede in der American Academy, die man in gewisser Weise als Antwort darauf lesen könnte, ja, deutlich gemacht, dass er da sehr wohlwollend den Zielen gegenüber ist, nur wieder gesagt hat, dass das doch viel mehr kleinteilige Arbeit und viel mehr Probleme, die zu bewältigen sind, dass man die berücksichtigen muss, diese Probleme, um dann tatsächlich die gleichen Ziele zu erreichen. Er hat das also alles ein bisschen runtergekocht.
Was mich fasziniert, wie auch gestört hat an diesem Brief, ist, dass Emmanuel Macron relativ offen damit umgeht, wenn er schreibt, die Europawahl steht ja vor der Tür. Also er macht das ja nicht aus reiner Selbstlosigkeit oder aus reinem europäischem Interesse, sondern es ist ja auch Machtpolitik tatsächlich. Und ich finde das ehrlich, dass er das dann macht, aber auch, ich will nicht sagen, dass ich mich benutzt fühle, aber er sucht ja schon die große Geste, um damit auch zu Hause zu punkten.
So ist es. Das macht die Intervention irgendwie ein bisschen vergiftet, weil man denkt, das ist eine politische Taktik. Ja. Das ist natürlich für jemanden wie Macron, der das Parteiensystem in Frankreich erschüttert hat und durch eine Bewegung En Marche eigentlich jetzt an die Macht gekommen ist, besonders wichtig, weil die Europawahl ein Anzeichen dafür sein kann, dass die Bewegung nicht mehr die Kraft hat und die Unterstützung in der Bevölkerung, die er ursprünglich mal hatte. Und das ist in einer stärker parteiendemokratisch gefestigten institutionellen Demokratie einfacher, weil man das eine Weile lang aushalten kann, mal eine Wahl zu verlieren. Das kann er aber schlechter, weil er sich auf populistischere Zustimmung berufen hat ursprünglich. Und deshalb ist er stärker gefährdet. Und die Gelbwesten-Demonstrationen, die dieses Wochenende wieder anstehen, zeigen, unter welcher politischen Bedrohung er in gewisser Weise ist. Und das ist ja auch nicht überraschend, weil er zwar auch hier wieder einen vernünftigen Vorschlag gemacht hat, nämlich eine Umweltsteuer, aber überhaupt nicht berücksichtigt hat, wen das hauptsächlich treffen werden. Genau. Und in einem Land, wo die Infrastruktur auf dem Lande so schlecht ausgebaut ist wie in Frankreich, trifft natürlich eine Benzinsteuererhöhung vor allem die armen Leute, die auf dem Land tatsächlich mit dem Auto fahren müssen. Und gleichzeitig schafft er die Vermögensteuer im eigenen Land ab. Ja? Und das wird natürlich als eine völlig ungerechte und völlig ungleiche Politik wahrgenommen. Und deshalb ist es so, er hat diese Vision, er hat auch was Charismatisches. Häufig sind die Ideen abstrakt gut, aber politisch, was das genau bedeutet, das überlegt er sich vorher nicht genau. Und dann droht er daran auch im Widerstand zu scheitern.
Auf der anderen Seite muss er natürlich irgendwo auch etwas vage bleiben, um sich überhaupt Zustimmung aus dem europäischen Ausland zu erhalten. Oder je konkreter er wird, umso konkreter ist ja dann oftmals auch die Ablehnung.
Ja, deshalb wäre gegen die Rede selber oder den Brief selber gar nicht zu sagen. Im Gegenteil, so sind politische Reden, würde ich meinen. Aber gleichzeitig müsste es natürlich eine diplomatische und eine EU-Politik des Staates Frankreich geben, durch ihn geleitet, die jetzt versucht, das piecemeal-mäßig kleinteilig in europäischen Gremien umzusetzen. Und das vermisst man total.
Heute hat uns in der folgenden Stunde immer wieder die Frage interessiert, was ist gerecht, was ist Gerechtigkeit? Und eine Frage, die in dieser Woche Millionen Bundestrainer und Bundestrainerinnen diskutiert haben, ist es gerecht, wenn drei WM-Helden einfach so aussortiert werden vom Bundestrainer? Müller, Boateng und Hummels. Alles Weltmeister, alle abserviert. Ist das gerecht?
Ich glaube, das ist jetzt keine Gerechtigkeitsfrage. Da bin ich in gewisser Weise jetzt mal nicht zuständig. Ich meine, der Generationswechsel stand und steht ja irgendwie an und es war ja absehbar. Hier, finde ich, kommt eher dieses Thema, was wir heute auch ein paar Mal hatten, dass man denkt, es ist vielleicht im Prinzip die richtige Entscheidung oder die richtige Politik, aber man befürchtet, ich wenigstens, auch wieder Eigeninteresse desjenigen, der sie ausgeübt hat, der nämlich selber unter Druck steht und jetzt auch irgendwie Handlungsfähigkeit beweisen musste und nicht einfach weiter wursteln wie bisher. Insofern ist auch da die Entscheidung, die vielleicht im Prinzip ganz richtig ist, ob jetzt in dieser Weise und in diesem Monat, darüber kann man ja diskutieren, aber das wäre ja in 3 Monaten in höflicher Weise trotzdem die gleiche Entscheidung gewesen. Aber dass man natürlich irgendwie denkt, hier gibt es Eigeninteresse, weshalb das so durchgeführt worden ist.
Also alle Dinge haben doch ähnliche Abläufe tatsächlich. Stefan Gosepart war bei uns, Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. So schnell geht die Stunde rum. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich bin Axel Ramlo. Schönes Wochenende. Tschüss.